Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marin Kopocz und ich freue mich sehr, heute mit Thomas Gebert sprechen zu können. Hallo Herr Gebert, schön, dass Sie wieder da sind.
Hallo Herr Kopocz, ich freue mich auch sehr, dass Sie mich eingeladen haben in Ihre Sendung.
Ja, denn das letzte Video mit Ihnen war schon sehr spannend. Kurz Ihrer Person, Sie sind Kolumnist bei Börse Online und haben einen Börsenbrief, den Gebert-Brief, bei uns im Unternehmen, bei der Börsenmedien AG. Und heute wollen wir darüber sprechen, was ist aktuell das beste Investment? Wie geht's weiter mit der DAX-Rallye, die uns hier alle beschäftigt? Und kann man mit dem Ölpreis tatsächlich die Börse zumindest zu einem Teil vorhersagen? Alles das gibt's heute im neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Gebert, dann lassen Sie uns direkt reinstarten. Beim letzten Video haben Sie ja gesagt, der DAX ist das beste Investment. Und ja, der DAX hat sich seitdem nicht schlecht geschlagen. Jetzt, wo wir das Video aufnehmen, hat er gerade wieder ein neues Rekordhoch gemacht, steht jetzt kurz vor 19.000 Punkten. Wenn das Video erscheint, hat er die 19.000 vielleicht schon gerissen. Ja, kam das für Sie mit dem DAX-Rekordhoch jetzt nach diesem August-Abverkauf noch überraschend?
Ja, also ich bin ja seit November 2022 extrem optimistisch, wie ich auch alle vier Wochen bei Ihnen in der Börse Online schreibe und habe auch schon damals das Kursziel 24.000 für Ende dieses Jahres ins Spiel gebracht. Die Konstellation war damals sehr günstig, ist immer noch sehr günstig. Sinkende Zinsen plus kommende Wirtschaftserholung, das ist ein Szenario, was noch für lange Zeit Kursgewinne verspricht. Und ich bin aber jetzt kein Permabulle. Ich im Jahr 2000, im Mai, habe ich zum Verkauf aller Aktien geraten, nachzulesen in dem Börsenmagazin Bulle und Bär. Das ist der Börsenindikator, hatte damals ein Verkaufssignal geliefert und danach hatte sich der DAX geviertelt. Also ich bin nicht immer so optimistisch wie heute, aber im Moment bin ich sehr optimistisch.
Dann scheint das ja auf jeden Fall ein gutes Zeichen für Anleger zu sein, vor allem für Anleger deutscher Aktien. Wie gesagt, beim letzten Video sagten Sie, der DAX ist das beste Investment. Vielleicht können Sie da gleich noch einen Satz dazu sagen. Und was käme denn dann, Herr Gebert, für Sie nach dem DAX?
Gut, natürlich meinte ich damit auch allgemein deutsche Aktien. Wir haben natürlich da nicht das Währungsrisiko, was man jetzt ja vermutlich, wir kommen vielleicht gleich noch drauf zurück, ins Kalkül ziehen muss, dass durchaus der Dollar etwas schwächer werden könnte. Aber wenn wir über Deutschland und Europa mal hinausblicken, ganz interessant scheint mir in USA der Homebuilder-Index zu sein. Da gibt es auch einen ETF drauf. Da sind die Firmen vertreten, die sich in den USA mit Hausbau beschäftigen. Und es ist Folgendes, in der Demografie in den USA ist im Moment der geburtenstärkste Jahrgang, den die Amerikaner jemals hatten, der ist im Moment 32 Jahre alt. Da ist ein richtiges Peak um diesen Jahrgang herum. Und das ist gerade das Alter, wo die jungen Menschen in den USA ein Haus zum ersten Mal kaufen und eine Familie gründen. Und der Bestand an Häusern, die zur Verfügung stehen in den USA, ist historisch niedrig, sodass da wahrscheinlich für sehr lange Zeit gebaut werden wird. Und da wäre so ein Homebuilder-Index in den USA nicht schlecht. Man muss allerdings das Dollarrisiko dabei sehen, dass da vielleicht auch was am Dollar verloren geht. Aber der Index verspricht sicher für viele Zeit steigende Kurse und auch was für die Wirtschaftserholung spricht. In diesem Alter, 32, sind die Menschen am konsumfreudigsten. Dann kommt der Nachwuchs und dann wird gekauft. Deswegen spricht das für die generell die Wirtschaftsentwicklung und auch für diese Bauaktien.
Ja, für mich ist das ja ganz ungewohnt. 32 ist ja fast mein Alter, also fast mein Jahrgang. Dass das der stärkste Jahrgang ist, das sieht in Deutschland ja nun mal ganz anders aus.
Ja.
Herr Gebert, es gab ja einen unruhigen Monatsbeginn. Ich erinnere mich, Anfang August ist es ziemlich bergab gegangen an der Börse. Wir erinnern uns mit diesem Carry Trade und was da nicht alles reinspielte. Wie hat denn Ihr Portfolio den Monat überdauert sozusagen?
Ich habe alles tapfer durchgestanden. Ich habe nichts verkauft, nichts gekauft. Ich war vorher zu 100% investiert und jetzt 100% investiert. Mir war relativ schnell klar, dass das eben diese Positionsauflösungen sind, die von den Yen-Krediten herrühren, die dann wegen des steigenden Yens zurückgezahlt wurden. Deswegen war ich da halbwegs entspannt. Ich meine, richtig entspannt ist man nicht, wenn der DAX wie ein Stein Richtung 17.000 fällt. Aber diese Positionsauflösung, die ändern ja nichts an den Werten der Firmen. Insofern war ich mir da relativ sicher, dass die ruckzuck auch wieder oben sind.
Mhm. Ja, wenn Sie die Werte von guten Firmen ansprechen, welche Aktien finden Sie denn in Ihrem Portfolio aktuell besonders spannend?
Ach, Allianz finde ich jetzt schön. Die sind ja super gelaufen. Von 240 auf 280. Tief waren sie da in dem Crash 240 auf 280 plötzlich. Dann habe ich ja sehr gerne die Mercedes und die BMW. Die scheinen beide auch die Kurve nach unten gekriegt zu haben. Das sind im Grunde Wetten auf eine längere Konjunkturerholung, von der ich ausgehe.
Auch Autoaktien, also ne, wie Sie gesagt haben, obwohl es da ja zuletzt auch gekriselt hat und viele ja sagen, boah, ich weiß nicht genau, wie es bei den Automarken weitergeht, so mit Elektroverbrenner etc.
Ja, wenn wir uns Mercedes einmal die Gewinnschätzung, wo da jetzt im Grunde alles drin ist und die Analysten das im Grunde alles abgewogen haben, was dafür spricht, was dagegen. Wenn wir da die Gewinne uns mal anschauen, da muss ich mal gerade mal den Blick abwenden. Ich habe es mir aufgeschrieben, 11,14 Euro im nächsten Jahr und dann 12,90 Euro pro Aktie für Mercedes im 2026 und 14,70 Euro 2027 ist dann Kursgewinnverhältnis von 4. Also gemessen an dem, was die Unternehmen, was die Firma Mercedes verdient. So billig habe ich die Firma überhaupt in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also die werden ja gehandelt, als gibt es sie in 3 Jahren nicht mehr. Die verdienen ja in 4 Jahren ihren gesamten Kurswert. Also das ist, meine ich, ein bisschen übertrieben. Also es werden auch in 10 Jahren noch Autos verkauft, ob jetzt mit Strom oder mit Benzin oder was auch immer. Aber Autos wird Mercedes verkaufen.
Mhm. Und dann, das haben wir auch schon angesprochen, Herr Gebert, das war sehr spannend. Beim letzten Video sagten Sie ja, wenn man den Ölpreis auf den Kopf stellt, also den Chart des Ölpreises auf den Kopf stellt, dann bildet der ziemlich genau den DAX nach. Das fanden wir alle auch sehr interessant. Wir haben auch eine größere Heftgeschichte in Börse Online drüber gemacht. Wir blenden auch an der Stelle nochmal den Chart ein, so wie das aktuell aussieht. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Wie kamen Sie überhaupt auf diese Korrelation? Ist Ihnen da mal ein Chart aus Versehen verrutscht? Oder wie kamen Sie drauf, dass Sie das auf den Kopf gestellt haben? Und wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, schauen wir uns das aktuelle Bild bitte gleich mal an in der ersten Grafik. Also ich meine, der Zusammenhang war schon immer klar, war mir klar. Das ist die wichtigste Einflussgröße, die es überhaupt für den Aktienmarkt gibt. Um die Energie dreht sich alles. Und wenn wir uns den Chart da mal angucken, da sieht man, also ist ein bisschen ungewohnt, der Ölpreis ist jetzt auf den Kopf gestellt. Also wenn die schwarze Linie fällt, steigt der Ölpreis. Also und da sehen wir fing irgendwie in den ersten Monaten des Jahres 2022 an, Frühjahr 2022, da überfiel Russland die Ukraine, der Ölpreis schoss in die Höhe, die schwarze Linie fiel also und hat den DAX mit nach unten gerissen. Der steigende Ölpreis machte den DAX dann irgendwie unattraktiver. Und dann drehte der Ölpreis nach unten, also die schwarze Linie fällt und zeitversetzt stieg der DAX dann nach oben. Also man könnte im Grunde an dem Ölpreis, deswegen war ich da auch relativ entspannt und wurde eben, wie ich es gerade gesagt habe, im Herbst 2022 so extrem optimistisch, weil dann der Ölpreis fiel und ich wusste, okay, jetzt ist grünes Licht, da kann man im Grunde jetzt blind kaufen, das wird alles wieder gut werden. Und dann kam November 2023, kam es nochmal zu einem Ölpreisanstieg mit Pfeil 2 markiert, da fiel also der umgedrehte Ölpreis auch ein bisschen in den Keller, zog den DAX wieder mit nach unten. Und seitdem ist nicht viel passiert, aber wir sehen mit den Pfeilen 3 und 4 markiert. In den letzten Monaten kam es 2-mal zu solchen kleinen Ölpreisspitzen, die jeweils auch da solche Dellen im DAX verursachten. Also das ist weiter intakt, dass der Ölpreis da schon irgendwie immer auf den DAX direkt wirkt. Und der Zusammenhang ist ja auch klar. Höherer Ölpreis macht Inflationsfurcht, macht Angst vor höheren Zinsen, Anleiherendite steigt. Also der Zusammenhang ist klar. Da habe ich aber im Grunde gute Nachricht. Wenn wir dann nochmal die nächste Grafik sehen, da ist mal aufgetragen, das ist jetzt ein Bild, was ich von dem Datendienstleister Daily Shot habe, ist glaube ich von TE Lombard das, die Grafik erstellt. Da sind die Förderkapazitäten mal aufgestellt, die über die verkaufte Menge hinausgehen. Und Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait zusammen haben eine Überschussförderkapazität von 5 Millionen Barrel. Da ist also jetzt nicht dran zu denken, dass ein wirklich starker Ölpreisanstieg kommt, dass das irgendwie im Moment in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr knapp werden würde. Und insofern sind wir da vermutlich auch vor stärkeren DAX-Rückgängen gefeit, weil die eigentlich in den letzten oder eigentlich immer von solchen starken Ölpreisanstiegen bedingt waren. Also das ist für uns jetzt als Börsianer eine gute Nachricht, dass genügend Öl da ist im Überfluss. Und auch für uns Autofahrer, Benzinpreise sind ja im Moment auch so schön niedrig. Das ist etwas, was auch die Konjunktur bei uns beleben sollte.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde die Entwicklung da auch weiter verfolgen. Ist ja auch ein spannender Indikator. Und kämen wir dann nochmal ganz kurz zu den deutschen Aktien und dem DAX zurück. Wie investieren Sie denn, Herr Gebhardt? Also wir haben jetzt eben schon mal gesagt, Sie haben Allianz, Mercedes finden Sie sehr spannend. Wie machen Sie denn das? Haben Sie einen DAX-ETF dann im Portfolio? Oder auf was für deutsche Aktien setzen Sie sonst noch aktuell?
Also es ist, es ist so, dass wir vermutlich vor einem Wirtschaftsaufschwung stehen. Ich habe jetzt die Grafik jetzt nicht dabei, aber man kann es so ein bisschen an diesem US-Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe erkennen, der so die Wirtschaftstätigkeit widerspiegelt. Es ist ja alle vier Wochen auch in der Börse online bei Ihnen im Heft. Da sieht man dran, dass dieser US-Wirtschaftszyklus so alle vier Jahre Tiefpunkte hatte. 2008, 2012, 2016, 2020 und jetzt 2024. Da scheinen wir so ein bisschen vor einem längeren Konjunkturaufschwung zu stehen. Und da ist es natürlich sinnvoll, Aktien zu nehmen, die von einem Konjunkturaufschwung profitieren. Und das sind eben deutsche Industriewerte. Da ist natürlich dann auch Siemens dabei und BASF und auch eigentlich europaweit kann man denken. Ich habe ein bisschen auch nach Frankreich hineingedacht, weil die mit den Energiekosten etwas günstiger sind als wir. Ich würde das im Grunde von der Qualität ungefähr so wie deutsche Aktien einstufen, aber eben nicht das Energiewendeproblem, das wir haben. Also die haben natürlich mit der Kernkraft da eine wesentlich günstigere Energieversorgung. Deswegen sind da auch Werte wie Schneider Electric zum Beispiel oder auch französische Autowerte, die dann auch so ein bisschen in Frage kommen. Aber wesentlich konjunktursensible Werte, die auch vom Aufschwung was haben. Wenn man jetzt irgendwas, eine Aktie nimmt, die jetzt immer, die ich nehme als Gegenbeispiel Nestle, die haben jetzt nicht so viel von Konjunkturaufschwung, weil Schokolade und Kaffee wird so immer so relativ konstant konsumiert, während Autos, die unterliegen so einem ziemlichen Konjunkturzyklus. Da ist mal weniger und dann kommt ein Boom und dann werden viel, viel mehr Autos verkauft. Und das macht dann eben diese besonderen Kursgewinne bei diesen Aktien aus, wenn ein Konjunkturaufschwung kommt. Die verlieren dann natürlich mehr, wenn eine Rezession kommt. Da muss man natürlich rechtzeitig. Aber die sind für den Konjunkturaufschwung geeignet.
Was jetzt ja dann auch wieder ins Bild kommt, wir haben September. Sprich, September ist ja an sich von der Saisonalität her historisch der schlechteste Börsenmonat über alle großen Indizes hinweg. Also historisch heißt nicht, dass es jedes Jahr in 100% der Fällen sein muss, aber historisch ist der September einfach schlecht. Wir haben dann jetzt aber die EZB-Zinssitzung, wir haben die FED-Zinssitzung. Da wird ja bei beiden gehofft, dass die Zinsen ordentlich gesenkt werden. Wie gehen Sie da jetzt in den September rein, auch im Hinblick auf die Zinssenkungen, Herr Gebhardt?
Ja, da haben Sie natürlich recht, Herr Kopotsch. Der September ist statistisch schwach. Aber es muss nicht jedes Mal so sein. Und wir haben im Grunde als Gegengewicht sollte, zumindest in den USA ist jetzt eine Zinssenkung so gut wie sicher. Und das wird das vielleicht ein bisschen stabilisieren. Also, irgendwas Schlimmes erwarte ich da nicht. Also, ich werde jedenfalls nichts verkaufen. Und wenn wir irgendwie dann 2% runtergehen, das ist der statistische Verlust für den September, dann werde ich auch das aussitzen.
Was denken Sie, was passiert dann bei den Zinssitzungen, sowohl bei der EZB als auch bei der FED?
Ja, also wir können es ja mit Termin, ich weiß auch nicht mehr, als der Terminmarkt. Also der amerikanische Terminmarkt für den amerikanischen Zins, den Tagesgeldsatz, der sieht für Ende des Jahres einen 1-Prozentpunkt tieferen Zins voraus und im nächsten Jahr nochmal 1,25% Prozentpunkte tieferen Zins, sodass wir am nächsten Jahresende so vielleicht bei 3% sein könnten. Das ist ja irgendwie wunderschöne Aussichten für die Aktien, so ein fallender Zins. Jetzt muss ich aber da noch einfügen. Manche sagen ja, es waren Zinssenkungen waren nicht immer gut. Das ist ein berechtigter Einwand. Im Jahr 2001, 2 und im Jahr 2008, da fiel der DAX parallel zu US-Zinssenkungen. Das war aber eine andere Situation. Die Zinsen wurden gesenkt, weil die Wirtschaft abschmierte. Die stürzte dramatisch ab. Wir kamen aus einem beiden Male, kamen wir von 2000 und von 2006, 2007 aus einem großen Wirtschaftsboom. Die Wirtschaft schwächte sich ab und deswegen wurden die Zinsen gesenkt. Das reicht aber nicht aus, die Aktienmärkte zu stabilisieren. Wir haben heute eine ganz andere Situation. Die Zinsen werden nicht gesenkt, weil die Wirtschaft abschmiert, sondern weil die Inflationsrate zurückgeht. Und das ist ein guter Grund. Das ist wie im Jahr 1982, da war das auch der Fall, als die Inflationsrate zurückging. US-Zinsen wurden gesenkt und die drückten den DAX nach oben. Uns ging da kamen tolle Jahre für den DAX mit sinkenden Zinsen. Also normalerweise sind die Zinsen gut, wenn nicht gerade die Konjunktur abstürzt.
Sie haben das Thema US-Dollar eben auch schon angesprochen. Wenn wir uns jetzt ein bisschen mehr der USA zubleiben, aber kurz beim US-Dollar. Denn, und ich denke, das haben viele Anleger da draußen auch gemerkt, In der ersten Jahreshälfte wurden die Gewinne von US-Aktien ja noch schön verstärkt in Euro-Depots. In meinem Depot war das zumindest so, weil der Dollar grundsätzlich oder der Euro grundsätzlich schwächer wurde und damit halt ein paar Prozentpunkte Gewinn auf US-Aktien mehr raufkamen. Aber in den letzten Wochen hat es ja gedreht. Der Euro ist ziemlich stark im Vergleich zum Dollar geworden und hat dann natürlich die Gewinne von Euro-Anlegern von US-Aktien etwas geschmälert. Was erwarten Sie in der Hinsicht US-Dollar vor allem im Vergleich zum Euro?
Also das sieht so aus, als ob der Dollar schwächer tendieren wird und der Euro ein bisschen Stärke gewinnen wird, so sagen wir mal auf 6 Monate, 12 Monate Sicht. Erstens die sinkenden Zinsen in den USA. Da hat ja der hohe Zins in den USA den Dollar sehr attraktiv gemacht. Wenn die jetzt auf gegen Ende nächsten Jahres auf 3% fallen, lässt ein bisschen von dieser Attraktivität nach. Zweitens ist Donald Trump, vielleicht kommen wir gleich noch auf die Wahl zu sprechen, der ja immer einen schwächeren Dollar favorisiert, um das Handelsbilanzdefizit so ein bisschen loszubekommen. Man muss also damit rechnen, dass der Dollar etwas schwächer wird. Und das muss man bei US-Anlagen eben berücksichtigen. Das muss man entweder in Kauf nehmen und dann die paar Prozent sich eben dann eingestehen, dass die am Dollar verloren werden. Oder wenn man Indizes nimmt, die gibt's auch währungsgesichert, kann man machen. Aber bei der Absicherung verliert man ja auch im Grunde ungefähr diese Zinsdifferenz. Das sind also 3-4%, die man auch bei der 4%, die man bei der Absicherung verliert. Also ganz einfach ist es nicht, aber man muss ein bisschen mit Verlusten rechnen. In Deutschland ist es jetzt ein ganz komisches Phänomen, was ich oft beobachtet habe. In dem Moment, wo der Euro anfängt zu steigen, wird Deutschland als Aktienmarkt für die Amerikaner interessant. Die schauen ja, die besitzen ja 20% der deutschen Aktien. Die machen ja auch so ein bisschen die Kurse bei uns. Und wenn die gucken auf Deutschland und sehen, die Aktien steigen, Euro steigt, das ist für die schön. Da sehen die Währung steigen und die Aktien steigen, doppelter Gewinn. Ich glaube auch, dass dieser Schub nach oben, den wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, seit dem Mini-Crash, dass der DAX so hochgeschossen ist, eben gerade so ein bisschen darauf beruht, dass der Euro etwas steigt und die Amerikaner dann auch mit doppelter Freude im Grunde deutsche Aktien kaufen, halte ich für möglich. Langfristig ist natürlich ein schwächerer Dollar nicht so gut für deutsche Unternehmen, für die Exporte. Aber erstens sind große Firmen da auf 1-2 Jahre Sicht abgesichert mit den Währungen und so groß werden die Bewegungen auch nicht sein. Also kurzfristig kann das sogar ganz günstig sein für die deutschen Aktien. Langfristig ist ein leichtes negativer Punkt. Aber eben US-Investments muss man es einkalkulieren, dass das eben so ist.
Ja, spannende Ausblicke, Herr Gebert. Das gibt sicherlich auch dem einen oder anderen Anleger ja nochmal neuen Input bei dem Thema US-Aktien, deutsche Aktien mit den Währungen. Kommen wir jetzt noch zur US-Wahl. Sie haben es eben auch gesagt, ein Thema, um das wir jetzt auch in den nächsten 2 Monaten nicht rumkommen, weil es ja nun mal auch sehr wichtig ist, wirtschaftlich, aber auch für die Börse. Wie schätzen Sie jetzt den Zweikampf ein zwischen Kamala Harris und Donald Trump?
Ja, Donald Trump will Zölle erheben auf Importe. Das ist nicht gut für unsere Exporte, die dann in den USA teurer werden. Das sollte aber überkompensiert werden, weil Trump ja ein sehr wirtschaftsfreundliches Programm fährt, das da ein großes Wirtschaftswachstum in den USA generieren wird, wie auch in seiner letzten Amtszeit, als wir einen regelrechten Boom in den USA erlebt haben. Das sollte im Grunde die Zölle überkompensieren, sehe ich jetzt als leichtes negativen Punkt, aber als nicht so schlimm an. Aber wenn wir jetzt mal Kamala Harris sehen, was die vorschlägt, das ist jetzt natürlich nicht so schön für die Börse. Wenn wir da das Bild mal einblenden können. Also erstens will sie die Unternehmenssteuern von 21% auf 28% erhöhen. Das wird also schon sehr deutlich auf die Unternehmensgewinne und damit auch auf die Kurshöhe der Aktien drücken. Das ist schon mal keine schöne Aussicht. Auch, das gilt auch für deutsche Unternehmen, die in den USA Produktionsstätten haben. Auch die werden dann mehr Steuern zahlen müssen. Der nächste Punkt, den wir sehen, der Capital Gains Tax, das ist die Steuer, die man zahlen muss auf realisierte Kursgewinne. Die soll von 20% auf 44,6% steigen. Wer möchte denn jetzt schon von seinen Gewinnen, Kursgewinnen, die er hat, dann irgendwie fast die Hälfte abliefern? Ich glaube, bei Aktionären kommt das nicht gut an. Und dann vor allen Dingen, was jetzt auch irgendwie die Menschen so ein bisschen da aufbringt, es soll eine Steuer auf unrealisierte Kursgewinne geben von 25%. Das heißt, ich kaufe eine Aktie, die ist am Jahresende, sagen wir mal, im Gewinn 40%. Dann muss ich eben von den 40%, ein Viertel, 10% muss ich Steuern zahlen für einen Gewinn, den ich noch gar nicht habe, den in Aktien ist. Was, wenn die Aktie nächstes Jahr wieder runterfällt, dann sind irgendwie die 10% weg. Also das sind Sachen, die schon die Börsianer extrem quälen würden. Das wäre jetzt, glaube ich, würde von den Börsianern jetzt nicht richtig als schön empfunden werden. Wer will das schon? Ich meine, es sind ja in den USA nicht alles nur Spekulanten. Da sind ja die Mehrzahl der Anleger, die ja im Grunde seit Jahren, Jahrzehnten Geld anlegen für ihre Altersversorgung, wo sie dann von den Kapitalerträgen einmal leben wollen. Wenn sie da jetzt fast die Hälfte von abgeben wollen, ich weiß nicht, das macht da, glaube ich, nicht so viel Spaß. Und das ist letztlich auch der Grund, warum ich glaube, dass Trump gewinnen wird. 61% der Amerikaner haben Aktien. Ich meine, wer jetzt eine Aktie hat und sieht das, was Harris da jetzt mit den Kursgewinnen vorhat und vor allem mit den nicht realisierten Kursgewinnen, dass man jedes Jahr am Jahresende alles, was da ein bisschen plus gelaufen ist, versteuern muss. Ich weiß nicht, wer die dann wählt. Also deswegen nehme ich mal an, dass da doch Trump gewinnen wird.
Was dann auch in das Thema USA natürlich reinkommt, und auch das war natürlich schon jetzt über die letzten Wochen ein Thema, die KI-Blase, die Tech-Blase. Es schien ja dann Ende Juli, Anfang August so, als wenn die ein bisschen geplatzt wäre. Man kann jetzt aber auch nicht von einem riesigen Platzen sprechen. Allerdings sagte auch Dr. Jens Erhardt letztens in einem Interview, dass halt diese Tech-Blase und KI-Blase geplatzt sei. Sehen Sie das denn auch so, Herr Gebert?
Nein, das kann man nicht als Blase. Erstens glaube ich, dass es keine Blase ist. Außerdem, dass wenn der Nasdaq 10% fällt, kann man das nicht als Platzen der KI-Blase werten. Vielleicht können wir uns halt die Grafik nochmal zu dem Yen ansehen, dass wir genau daran erkennen, weswegen es runtergegangen ist. Ich habe da also in Orange ist jetzt der Dollar in Yen, also oben ist ein schwacher Yen, Orange. Und da ist der Yen gefallen, parallel zum gestiegenen Nasdaq. Und das ist, weil da Kredite aufgenommen werden, die in Yen, die Yen werden in Dollar gewechselt, das heißt, der Yen wird schwach, und mit dem Dollar wird Nasdaq gekauft. Das war im Grunde ein profitables Geschäft, das erste Halbjahr. Und dann fing der Yen an zu steigen, also die orange Linie fiel, dann wurden solche Positionen aufgelöst, um den Yen-Kredit zurückzuzahlen, damit der nicht ins Minus fällt, der Yen. Und da sehen wir genau parallel zu dem Anstieg des Yens, also dem Fall der orangen Kurve, fiel der Nasdaq. Im Grunde war das jetzt, aber diese Positionsverkäufe, die ändern ja nichts an den Werten der Firmen. Deswegen ist das jetzt kein Platz in der Blase. Und ich nehme an, dass wir schon relativ bald, sehr bald, ein neues Allzeithoch beim Nasdaq erleben werden. Also ein Platzen der KI-Blase sehe ich da jetzt nicht, der Tech-Blase.
Aber das ist spannend mit dem Yen. Das ja, kam ja jetzt auch erst so in den letzten Wochen wieder vermehrt in den Blickpunkt. Sonst blickt man ja jetzt eher unter Profi-Investoren auf den Yen so als sicheren Hafen. Aber bedeutet das nun, dass man anhand des Yen-Charts dann die Entwicklung von den Tech-Aktien irgendwie so ein bisschen vorwegnehmen kann?
Nein, dazu müsste man ja wissen, wann der Yen was macht. Das hilft schon jetzt auch nicht weiter. Man sieht nur die Parallelität und weiß dann ungefähr, wann es etwa so weit kommen könnte. Ich habe es, sagen wir mal, ein bisschen verstolpert. Ich habe das mehr oder weniger so ein bisschen kommen sehen, weil ich das eigentlich schon kannte. Und ich wusste, wenn dann der Yen anfängt zu steigen und die Positionen werden aufgelöst, dann fällt alles und der Yen steigt. Ich hatte es für etwas später erwartet und ich habe es ein bisschen verstolpert, die Sache. Sonst hätte man da schön ein bisschen Yen kaufen, aber die Aktien verkaufen, Yen kaufen können. Und dann, das ist eben so eine Situation, das muss man sich merken, für wenn es nächstes Mal irgendeine Krise, Crash, Chaos oder irgendwas ist, der Yen ist der sichere Hafen, nicht das Gold. Denn es werden dann alle Positionen glattgestellt, die irgendwie ins Minus laufen, Aktien und auch Gold. Selbst Gold fällt in solchen Krisen oft, weil die auch zum Teil mit Yen-Krediten finanziert sind. Und dann werden im Grunde die geschlossen, diese Position, um den Yen zurückzuzahlen. Das ist also dann, der Yen schießt nach oben, alles andere fällt. Das muss man sich merken für solche Situationen. Ich habe es jetzt in dem Moment für diesen kleinen, aber der war ja nur im Grunde ein kleiner, wie soll man sagen, war ja nur ein kleiner Vorfall, der im Nachhinein gar nicht auffällt. Ist ja, heute ist ja, als wäre gar nichts gewesen. Wir sind ja schon auf dem Allzeithoch wieder. Also nur, es kann ja auch mal sein, dass mal ein bisschen was Ernsteres kommt und dann ist der Yen die Wahl und nicht das Gold.
An sich muss man aber sagen, okay, so ein bisschen könnte diese Tech- und KI-Blase aber schon aktuell geplatzt sein, weil viele Tech-Unternehmen haben ja gute Zahlen geliefert. Die wurden aber an der Börse eher abgestraft. Auch Nvidia jetzt eigentlich ziemlich gute Zahlen geliefert, dann heißt es immer ja, der Ausblick ist nicht mehr ganz so super. Aber es ist ja auch die Frage, was erwartet man da immer? Nvidia jetzt auch um über 7% abgestraft, trotz sehr guter Zahlen. Wie ordnen Sie das ein, Herr Gebert, auch so mit dem KI-Trend?
Nein, das ist kein Platzen des KI-Trends, kein Platzen der Blase. Es kommt immer mal nach den riesigen Anstiegen der letzten Monate, ist da immer mal ein Rücksetzer, Rücksetzer möglich. Und wenn ich mir die Gewinnschätzung angucke, die in den nächsten 3 Jahren vervierfachten sich die Gewinne. Und per 27 hat Nvidia ein Kursgewinnverhältnis von 25. Das ist für ein Tech-Welt nicht so viel. Also von Platzen sehe ich da im Grunde, möchte ich da nicht sprechen. Wenn ich da mal ein Gespräch von Erik Schmidt, und das ist der ehemalige Google-Chef, das er mal gegeben hat, der sagte, wenn er mit Kollegen, also in anderen Firmen und anderen Firmenchefs spricht, was die im Grunde planen an Käufen bei Nvidia, und er sagt, er rechnet das nur hoch, da kommt er auf 300 Milliarden, die an Aufträgen auf Nvidia zulaufen. Also jetzt da Nvidia abschreiben, da wäre eine Blase geplatzt, das ist weit von der Realität entfernt. Das ist es ist nach wie vor die Zukunft. Und da ist auch ein Punkt dran, den man irgendwie ganz interessant sich überlegen muss, auch aus Anlagezwecken. Diese Nvidia-Chips werden für Rechenzentren gebraucht und diese Rechenzentren verbrauchen Unmengen Strom. In den USA werden die bevorzugt neben Kernkraftwerken gebaut. Alternative Energien scheiden aus, weil die Rechenzentren auch nachts arbeiten müssen, wenn der Wind nicht weht. Deswegen sind da hauptsächlich Kernkraftwerke für vorgesehen. Die USA nehmen sogar wieder in den 70ern stillgelegte Atomkraftwerke wieder in Betrieb, weil die so viel Strom brauchen. Es kommt eine ungeheure Stromnachfrage auf uns zu. Und da ist natürlich auch, dass man das habe ich ja schon lange so ein bisschen als Favoriten, so ein ETF auf Stromversorger, entweder USA oder Europa. Der amerikanische Ölkonzern Exxon schätzt, dass bis zum Jahr 2050 sich der weltweite Stromverbrauch verdoppeln wird. Ich glaube, das ist das Thema der nächsten Jahrzehnte. Wo kommt der Strom her? Und wie wird er produziert und welche Firmen sind daran beteiligt? Also da so ein ETF auf Stromversorger, das ist, glaube ich, etwas, wo ich auch noch... Man hat zwar das Dollarrisiko, weil das auch selbst bei den globalen, die ja alle immer Dollar notiert sind, vom Dollarmarkt aus gehandelt werden. Aber das ist etwas, worüber man sich Gedanken machen muss, den Stromverbrauch, wo der herkommt. Und deswegen haben wir auch... Interesse an diesen Stromversorgern weltweit und an ETFs der Stromversorger.
Mhm. Ja, das ist ein spannender Punkt. Und Sie haben da auch noch eine sehr interessante Grafik mitgebracht, Herr Gebert. Und bei dem Thema Strom, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Deutschland will ja sozusagen immer weniger Strom verbrauchen, alles immer weiter eingrenzen. Und da ist ja die Frage so ein bisschen überspitzt, aber schießen wir uns da nicht mit diesen ganzen Vorgaben so dann ins wirtschaftliche Mittelalter zurück? Also wenn man sieht, die USA sind weiter auf dem wirtschaftlichen Vormarsch, reaktivieren Atomkraftwerke, weil eben auch dieses Trendthema KI einfach immer mehr Strom verbraucht und wir sagen, nee, wir schalten alles ab. Ich glaube, mit Kerzen kann man keine Datencenter betreiben.
Ja, da bin ich auch. Sie zeigen jetzt sicher gerade blenden die Grafik ein vom deutschen Energieeffizienzgesetz, wie im Grunde der Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2045 aussehen soll. Und die ganze Welt, also Exxon rechnet für die Welt mit einer Verdoppelung des Stromverbrauches in den nächsten bis 2050. Und wir gehen jetzt mit dem Energieeffizienzgesetz von einer Reduzierung des Energieverbrauches bis zum Jahr 2045 fast auf die Hälfte zurück. Also ich meine, da müsste jetzt im Grunde die gesamte Industrie, der gesamte Handel, Gewerbe, Dienstleistung, alles ausgeknipst werden. Ich weiß nicht, ist das der Plan? Anders kann ich mir nicht vorstellen.
Also da können wir auf jeden Fall die Entwicklung auch noch weiter verfolgen und Anleger können ja da auch auf einen weltweiten oder US-Energieversorger-ETF setzen, wie Sie gesagt haben. Das ist dann vielleicht unter Umständen auch manchmal bisschen sicherer. Ja, abschließend wollte ich noch so über den September sprechen, im Hinblick auf die Nvidia-Zahlen. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Also Sie sehen jetzt auch, nur noch mal kurzes Nachhaken, trotz der schlechten Reaktion der Börse auf die eigentlich guten Nvidia-Zahlen, jetzt trotzdem keine große Gefahr für den September.
Nein, da ist nichts Furchtbares in der Mache. Das sind gute Zahlen und um Nvidia kommt jetzt keiner rum. Also wie gesagt, wenn da 300 Milliarden an Aufträge auf die warten, die Aktie ist teuer und die geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Aber jetzt, dass das jetzt eine Blase werde oder abstürzen würde, das ist, finde ich, jetzt ein bisschen abwegig.
Mhm. Als letzte Frage dann noch, Herr Gebert, weil wir haben ja auch wieder einen schönen Bogen gespannt. Welches Thema hatten wir jetzt noch nicht behandelt, was Ihnen noch am Herzen liegt Und welche Überraschung erwarten Sie noch für die verbliebenen 4 Monate, die wir jetzt haben in diesem Jahr?
Also, jetzt ein Thema, ich glaube, wir haben die interessanten, ja, ich wollte sagen, dass wir in einer günstigen Konstellation sind. Sinkende Inflationsrate, die dafür sprechen, dass die Zinsen bald sinken, Konjunkturaufschwung scheint zu kommen. Da sind mehrere Aspekte, sowohl dieser KI-Boom, der zu Wachstum führen wird, und dass die in den USA die Demografie, also es sind gute Zeiten, wir sollten also eine schöne Zeit vor uns haben, auch länger übers nächste Jahr hinaus. Das sieht alles sehr gut aus. Und ich rechne mit 20.000 kurz vorm Jahresende. Das wäre dann die schöne Überraschung, wollte ich sagen. Und vielleicht dann am besten noch vor Weihnachten, dann fallen die Geschenke dieses Jahr ein bisschen üppiger aus.
Also 20.000 Punkte beim DAX bis Jahresende?
Ja. Ja, das wäre doch. Bis Weihnachten.
Bis Weihnachten, okay. Bis Jahresende ist dann noch sogar noch ein bisschen mehr drin.
Ja.
Herr Gebert, vielen Dank wieder für die interessanten Einsichten. Macht immer Spaß, weil Sie da auch mal so ein bisschen anderen Blick auf die Börse haben und auch andere Charts mitbringen. Da kann man sich auf jeden Fall immer was von abschauen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Gebert.
Ich danke Ihnen auch, Herr Kopacz. Mir hat es auch viel Spaß gemacht bei Ihnen.
Den Gebert-Brief verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Und so bleibt mir dann am Ende wie immer nur zu sagen: Bleibt investiert.